Urologisch, der Urologie-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Urologisch-Podcasts, ich freue mich auf eine neue Folge. Hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg und heute sind wir in einer weiteren Folge der Vierer-Miniserie, die wir hier zusammen mit der Firma Amgen machen, nämlich über das Thema Prostatakarzinom. Und ich freue mich ganz besonders, einen nicht nur ausgewiesenen Superexperten, sondern auch einen alten Freund hier zu Gast zu haben. Das ist der Professor Martin Bögemann vom Universitätsklinikum Münster. Lieber Martin, hallo, herzlich willkommen hier im Podcast.
Mensch Christian, ich freue mich sehr, dich zu sehen und immer wenn ich dich sehe, denke ich an unsere Zeit hier in Münster zurück. Wir haben jetzt zusammen in Münster die Urologische Studienzentrale hochgezogen, beziehungsweise du hast angefangen, ich habe weitergemacht und daraus ist viel geworden und ich freue mich, dich zu sehen.
Das ist ganz meinerseits, Martin, schön, dass wir hier zusammentreffen. Du hast es ein bisschen schon vorweggenommen. Das ist ja die gute Tradition hier im Podcast, dass der dran ist, mal einmal sagt, wie er zur Urologie gekommen ist. Also ich weiß das schon, aber erzähl's mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, bin ich zur Urologie gekommen. Also ich sag mal die ganz wahre Geschichte. Du hast ja einen kleinen Bruder, das ist der Thomas. Ne? Und mit dem habe ich immer Fußball gespielt. Und
der ist ja auch Urologe in Berlin, ist auch interessant. Der wird sich auch freuen, dass er auch mal vorkommt. Der ist ja ganz nett, dass
ihn erwähnt. Ja, und mit dem habe ich Fußball gespielt und ich brauchte noch eine gute Formulatur. Ne? Und da hat er mir gesagt, komm, geh mal nach Münster ins UKM, da ist mein Bruder Urologe und da ist witzig. Ne? Und so ist es gekommen. Ne? Und ist die Geschichte losgegangen. Und ich bin über dich dann in die Uro-Onkologie sehr früh reingerutscht und bin dem heute bis heute treu geblieben und du hast mich auf einen guten Weg gebracht. Ich danke dir dafür.
Ja, das ist nett, dass du das sagst, aber ich will mich da mal rausnehmen, denn ich habe vielleicht ein bisschen geholfen am Anfang, aber mittlerweile, das darf man ruhig sagen, du hast ja wirklich eine tolle Karriere hingelegt und bist auch sehr spezialisiert unterwegs. Ne? Du hast eine Professur inzwischen, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
Ja, das sah so aus, dass ich mich am gewissen Punkt gefragt habe, mache ich jetzt nur noch Uro-Onkologie oder versuche ich so ein Allrounder zu werden? Und ich habe mich dann nur noch für die Uro-Onkologie entschieden. Und ich habe den OP seit Jahren nicht mal von innen gesehen. Ich wüsste wahrscheinlich auch nicht mal, wie ich den wiederfinde. So leicht witzig, ne? Aber das, OP ist gar nicht mehr. Ne? Ich mache nur noch Systemtherapien und mache Studien rauf und runter, Phase 1 bis 4 in allen Varianten zu urologischen Tumoren und machen auch viel Forschung in dem Bereich Grundlagenforschung, versuchen Biomarker zu etablieren. Also wirklich so eine Hardcore-Spezialisierung auf Systemtherapien.
Und das eben uro-onkologisch in der vollen Breite. Du bist, wie gesagt, in den unterschiedlichsten Entitäten hier unterwegs. Heute wollen wir ein bisschen das Prostatakarzinom, wie in dieser Vierer-Serie üblich, wollen wir ein bisschen fokussieren. Und wir haben uns einen Titel überlegt, meine Damen und Herren. Der ist eigentlich sehr spannend. Und der Titel lautet Ein Blick in die Glaskugel, lieber Martin. Der Blick in die Glaskugel, die Zukunft der Prostatakarzinomtherapie. Und da ist es ja so, bevor man in die Glaskugel guckt, guckt man vielleicht mal wirklich, wo kommen wir eigentlich her? Und wenn ich dich an unsere gemeinsame Sprechstunde 2004 erinnern darf, da haben wir oft genug Patienten gehabt, da war nichts mit Glaskugel oder zumindest da war irgendwie gar nichts, außer in den Anfängen das Docetaxel, wohlgemerkt nur beim kastrationsrefraktären Prostatakarzinom. Und wenn man noch weiter zurückgeht und dann überlasse ich dir das hier, Hormontherapie für alle, ohne irgendwas anderes. Ne? Und vielleicht können wir da mal starten, so wie es von da so weitergegangen ist und wie du eigentlich den Blick in die Glaskugel dann siehst im Weiteren.
Ja, vielleicht ganz kurz, als ich anfing mit der Uro-Onkologie, das war wirklich in den Tagen, als Docetaxel Taxotere zugelassen wurde. Und damals war das recht einfach mit dem Prostatakarzinom. Das konnte man quasi auf einem Post-it-Zettel konnte man draufschreiben, was man wissen musste. Ne? Das war's. Und klar war noch ein bisschen mehr dahinter, aber das war wirklich sehr überschaubar. Aber ganz kurz vielleicht für die Zuhörer die Geschichte, die dahinter steckt. 1941, das kann sich jeder fragen, was hat man 1941, was ist da so gewesen? Man kann da schlicht fragen, was hat man da getrieben, weil die fast alle, fast keiner war auf der Welt. Damals gab es Charles Huggins, das war ein Urologe, der hat den Nobelpreis dann dafür gekriegt, dass er die Kastration entdeckt hat als Therapie. 1941 haben die Japaner Pearl Harbor angegriffen zum Beispiel. Also das ist wirklich lang her. Und von 1941 bis 2014, 73 Jahre, gab es nichts außer diese Therapie. Klar haben wir irgendwann angefangen, die LAR-Analoga in Spritzenformen zu geben und irgendwann haben wir Antagonisten erfunden. So Kleinigkeiten wurden schon weiterentwickelt, aber im Prinzip ist es eine Therapie der 40er Jahre, die wir bis 2014 gemacht haben. Dann kam der ASCO 2014, dann gab es Chris Sweeney, ein sehr berühmter Onkologe, der, glaube ich, jetzt gerade wieder zurück nach Australien geht, zwischendurch in den USA tätig war. Der hat dann die Charted-Studie vorgestellt. Und wir haben festgestellt, dass die Chemotherapie, von der du gerade gesprochen hast, die früher beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom zugelassen worden war, 2004, hat 2014 gezeigt, dass diese Chemotherapie, wenn man sie früh einsetzt, also eine frühe Therapieintensivierung macht, dass sie das Überleben der Patienten im kastrationssensiblen Prostatakarzinom verbessert. Nur 3 Jahre danach, nicht 73 Jahre danach, kam dann Karim Fizazi, der dann gezeigt hat, dass Abiraterone hinzugefügt werden konnte auf dem Bone Latitude-Studie. Weniger Toxizität, mindestens gleich gute, wenn nicht sogar ein bisschen bessere Effektivität. Nur 2 Jahre danach, Kim Chi, gleicher Kongress, anderer Hörsaal, hat die Titan-Studie vorgestellt. Seitdem können wir Apalutamid einsetzen beim hormonsensitiven Prostatakarzinom. Jetzt in einem ganz breiten Label. Also ganz viele Patienten können in den Genuss dieser modernen Therapie nun kommen. 2021 wurde dann das Enzalutamid auf dem ESMO-Meeting mit der Arches-Studie vorgestellt, sodass wir das jetzt auch anwenden können. Und wir können jetzt wirklich quasi jedem Patienten mit wenig Toxizität eine gute Therapie anbieten. Und was jetzt ganz neu ist, ist, dass auf dem Kongress, dem ASCO-GU-Meeting 2022, die ARASENS-Studie vorgestellt worden ist. Und das war die erste Triplette, die jetzt zu einer Zulassung kommen wird in Kürze. Also wahrscheinlich im ersten Quartal 2023. Was macht man da? Man gibt den Patienten die Therapie à la Charted. Ne? Man gibt den Leuten also eine Hormonentzugstherapie, ADT, in Kombination mit 6 Zyklen Docetaxel à la Charted. Patienten, die sich für eine Chemotherapie eignen oder die dafür gut geeignet sind. Und die erhalten dann dazu Darolutamid. Das ist ein neues Antiandrogen der nächsten Generation, das sehr, sehr wenig Nebenwirkungen macht. Und diese Triplette konnte halt zeigen, dass die Patienten nochmal on top eine deutliche Verbesserung des Gesamtüberlebens haben gegenüber der Chemotherapie und ADT alleine. Und diese Triplette ist wahrscheinlich für einen Teil der Patienten dann gesetzt. Für den Rest der Patienten bleiben die gerade schon genannten Kombinationstherapien. Und zukünftig, und das ist der Blick in die Glaskugel, würde ich sagen, können wir erstmal schon für die kurzfristige Zukunft sagen, eine Kombinationstherapie in irgendeiner Art und Form, jede Art und Weise wird für unsere Patienten wichtig sein. Und es sollte die Ausnahme sein, dass Patienten eine alleinige ADT erhalten.
Aber jetzt ist die spannende Frage, Martin. Also Blick in die Glaskugel, hast du schön dargestellt, der stellte sich vor 10 und vor 20 Jahren nochmal ganz anders dar. Jetzt, wo wir da angekommen sind, dass die Doublette, so habe ich dich verstanden, oder die Kombination eigentlich Standard sein sollte, man über die Diskussion, wann Chemo, wann nicht Chemo, können wir mal, glaube ich, hinweggehen. Das ist, glaube ich, ganz gut durchdekliniert worden in den letzten Jahren. Aber der Blick in die Glaskugel ist ja jetzt wirklich, muss es denn die Triplette für jeden sein oder wird das der neue Weg sein? Oder siehst du da eine Differenzierung? Oder ist eben der Blick in die Glaskugel und die Antwort, die aus der Glaskugel kommt, ja, ist eine tolle Sache, Triplett, aber es muss auch nicht für jeden sein. Das ist ja spannend.
Ja, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist das, was ich denke. Also es ist gut für ausgewählte Patienten, aber auf keinen Fall was für jeden. Also der Patient, der, ich sage jetzt mal, 3 kleine Lymphknotenmetastasen im Retroperitoneum hat, der braucht sicherlich keine Chemotherapie plus Darolutamid, weil der wahrscheinlich keine Chemotherapie benötigt. Ne? Da wir es wahrscheinlich Apalutamid, Enzalutamid genug. Ja. Aber wenn man sich einen Patienten vorstellt, und jeder kann sich den vorstellen, der in dem Bereich tätig ist, der vor ihm sitzt, wo man sich denkt, Mensch, der wäre 2014, 15, als Charted kam, ein guter Patient für Charted gewesen, wo ich mir gesagt habe, der ist für eine Chemotherapie echt ein Kandidat. Den sollte man sich wahrscheinlich dann auch dann so ab Februar, März nehmen und dem zumindest mal eine Triplette anbieten.
Das heißt, du würdest aus dem Orakel der Glaskugel mitnehmen, man soll schon noch auch nach High Risk, Low Risk, High Volume, Low Volume und die man ursprünglich mit Chemo angedacht hatte, die gibt es ja heute auch noch. Die sind dann aber die Triplette dann brauchen, weil die Studie Avasens, du hast es gesagt, schon sehr klar gezeigt hat, dass die Dreier-Kombi dann eben besser ist als die Substanzen alleine.
Ja, was wir bis heute wissen über Avasens, über die Studie zu Darolutamid zur Chemotherapie und ADT dazu, nach dem, was wir heute wissen, ist das, was du sagst, wahrscheinlich richtig. Es wird jetzt zum ASCO-GU23 nochmal ein Update geben mit einer Analyse zu Low Volume, Low Risk, High Volume, High Risk, ob das eventuell auch für die Low Risk, Low Volume Patienten eine gute Idee ist. Auch die sind in geringeren Anteil in der Studie drin gewesen. Das werden wir dann nochmal lernen. Soweit ich weiß, ist das Abstract eingereicht auf dem ASCO-GU. Müssen wir nochmal sehen, aber scheint jetzt, glaube ich, ist das eher was für die Leute, die mit viel Tumorlast versehen sind, ja.
Also nehmen wir mal das Zwischenergebnis hier mit aus unseren Gedanken hier und der Glaskugel. Der Trend ist, dass wir individualisierter vorgehen und nicht so wie früher LHR für alle oder Chemo für alle oder also dieses Thema Allcomer ist ein schöner Begriff, aber vielleicht wird es ein bisschen komplizierter oder komplexer, weil man auch in gewissen Subgruppen denkt zukünftig, auch im hormonsensitiven Bereich,
ja. Ja, genau. Und das wird jetzt sogar noch wahnsinniger in dem Bereich. Und das wird auch immer unübersichtlicher, muss man leider sagen. Ich kann jetzt drei Studien nennen, in denen ich involviert bin. Eine Studie ist die Amplitude-Studie. Bei der Studie erhalten Patienten, die hormonsensitiv sind, die metastasiert sind, egal welches Volumen sie und welches Risiko haben, erhalten eine Biomarker-Testung. Und wenn sie einen Biomarker haben, in diesem Fall ist es eine Defizienz von BRCA 1, 2 und so weiter, ne, also die HRR-Gene, dann können sie in die Amplitude-Studie aufgenommen werden und erhalten Abiraterone plus minus Niraparib. Wenn Patienten eine andere Mutation haben, und zwar P10-Loss, also einen Funktionsverlust von P10, dann können sie in die Capitello-Studie aufgenommen werden und erhalten dann Abiraterone plus minus Capitasatib. Das ist ein Aktinhibitor. Dann machen wir die PSMA Edition Studie mit, dass man versucht, die PSMA-Therapie, für die wir bislang ja nur vom kastrationsresistenten Prostatakarzinom kennen, erhalten diese zusätzlich. Das heißt, da werden Patienten dann eine Basistherapie kriegen, die kann Abiraterone sein, die kann Enzalutamid oder Apalutamid sein und kriegen dann PSMA-Therapie dazu. Der Patient, wenn die Studie erfolgreich wäre, darf aber nicht eine Chemotherapie dazu erhalten. Das heißt, wir müssen uns dann zukünftig überlegen, machen wir die Triplette mit Darolutamid und Chemo oder machen wir eine Triplette mit Apalutamid zum Beispiel und PSMA-Therapie. Dann machen wir noch die Biomarker-Testung dazu und müssen uns überlegen, was machen wir damit. Also das wird fürchterlich unüberschaubar werden.
Aber ich finde es trotzdem super, dass das passiert. Wir haben uns lange beschwert, dass wir so wenig haben. Jetzt kommt Musik rein und insofern ist auch unsere Überlegung, hier heute über die Glaskugel zu sprechen, wirklich angebracht. Ne? Denn wie das alles ausgeht, und da sehe ich ja zwei Ebenen, Martin, also wie das ausgeht in jeder einzelnen Studie, die du genannt hast, wissen wir noch nicht. Ne? Gibt ja auch negative Studien, man sagt, bringt nichts. Aber viel spannender finde ich nochmal das, was sich daraus ergibt, nämlich wenn wir die Studiendaten vorliegen haben, welche Strategie nimmt man denn dann? Weil da sehe ich schon so ein bisschen das, was wir auch im kastrationsrefraktären Bereich dann lange gesehen haben. Naja, welcher Arm ist jetzt eigentlich besser? Ist jetzt eigentlich besser, wenn ich so rum oder so rum vorgehe? Und da weiß ich noch nicht so genau, denn die Studien, die du gerade genannt hast, sind ja wirklich voll unabhängig nebeneinander. Allerdings sind sie, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer so ein bisschen auch an bestimmte Marker gekoppelt. Also das mag dann ein Statement sein, dass eben die Kristallkugel uns hier sagt, es wird mehr in Richtung markerbasierte Therapieauswahl gehen. Ist das, kannst du damit leben mit diesem Statement?
Ja. Kann ich gut leben. Also natürlich muss man mal gucken, wenn jetzt mal alle Studien erfolgreich wären, das wird nicht passieren wahrscheinlich, aber wenn, sagen wir mal, 3, 4 von diesen Studien, von den 10, die laufen oder so, erfolgreich sind, die Biomarker getrieben sind, dann werden wir uns wahrscheinlich schon danach irgendwie richten müssen. Vorausgesetzt, dass jetzt nicht irgendwie Toxizitäten da irgendwie ein Streich spielen. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre alles einigermaßen gut machbar für die Patienten. Dann ist das so ein bisschen wie ein Navi, ne? Früher bist du irgendwo durch die Gegend gefahren, nachts um drei, irgendwo kennst dich nicht aus und dann musstest du deine Karte rausholen oder nach Instinkt fahren, hast dich verfahren. Heutzutage sagst du das Navi, hier musst du rechts abbiegen. Ne? Und so ist es mit dem Biomarker. Ne? Die sagen uns, BRCA1-2 ist mutiert, dann kriegt der Patient zukünftig Abiraterone und Niraparib, weil er einen Wahnsinnsvorteil hat. Ne? Und so stelle ich mir das vor.
Jetzt nehme ich mal deine Äußerung zu BRCA und Parib und so weiter, also die PARP-Inhibitoren, aber auch deine Äußerung zu Doublette, Triplette etc. Und wir gehen mal ins kastrationsrefraktäre Setting hinein. Dort haben wir ja über Jahre jetzt überlegt, welche Sequenz ist die beste. Mache ich dann erstmal Chemo oder erstmal Abi oder Enza oder im Wechsel erst das eine, dann das andere. Es gab gute Daten, dass das zweite Hormon nach dem ersten Hormon wahrscheinlich nicht so richtig gut wirkt. Aber wir haben auch ja insgesamt das Problem, dass durch die Therapie im hormonsensitiven Stadium einfach auch die Sequenz so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die ist fast ja so ein bisschen ausgespielt worden. Und das wäre mal so meine erste Frage an dich. Wie siehst du eigentlich die Einflüsse aus hormonsensitiv für die dann folgende Sequenz bei hormonrefraktär? Weil ich habe vermisse so ein bisschen auch die klaren Daten, was das jetzt damit macht, dass uns die Substanzen aus dem kastrationsrefraktären Setting eigentlich nach vorne geholt werden ins kastrationssensitive Stadium.
Das ist tatsächlich ein Problem. Also die Patienten kriegen eine immer intensivere Therapie im hormonsensitiven Setting, überleben immer länger. Aber gleichzeitig verbaut man sich hinten raus, wenn man so will, Optionen. Ne? Also es gibt Ketzer, die behaupten, dass das Leben im hormonsensitiven Stadium immer länger und besser wird. Mit guter Lebensqualität leben Leute immer länger und dafür leben sie dann nur noch kurz, in Anführungsstrichen, vielleicht mit einer toxischen Therapie hinten raus. Alles das, was wir auch über die heutigen Therapien im kastrationsresistenten Bereich wissen, ist gewonnen worden auf dem Boden der Charles-Huggins-Therapie von 1941. Da sind die wenigsten Patienten sind dann früh behandelt worden mit Chemo oder Ähnlichem. Das haben die alle nicht gekriegt. Das heißt, was wir brauchen, ist im hormonsensitiven Setting bei den ganz modernen Studien, die ich gerade angesprochen habe, sowas wie das PFS2-3 vielleicht sogar, dass man weiß, der Patient hat eine Folgetherapie X gekriegt und hat dann gut oder schlecht profitiert. Und die Folgetherapie, wenn man das auch noch auswerten würde, wäre auch toll, dass wir dann einfach nochmal für die modernen Vortherapien wissen, wie die Sequenz funktioniert im kastrationsresistenten Bereich. Und viele Studien machen das inzwischen, dass wir das mitmachen, dass wir dann nicht so ratlos da stehen, wenn dann plötzlich alle Patienten, ich sage jetzt mal, das Triple kriegen und hatten dann schon eine Chemotherapie und Darolutamid. Ne? Das ist ja, wenn man so will, nicht mehr so viel über. Da kannst du sofort bei PSMA-Therapie anfangen. Ne?
Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben gerade aktuelle Daten und auch neue Zulassungen ganz brandaktuell zu eben der Doublette. Oder in dem Fall ja, ist auch ein Triple, wenn man so will. LHRH geht weiter. Und dann Abiraterone plus Olaparib. Ganz neue Studie.
Genau, das richtig.
Ist das das Neue? Ist das ist nämlich meine Frage. Also wir können jetzt die Studiendaten hier uns um die Ohren hauen. Das reicht mir eigentlich gar nicht, weil ich will von dir wissen, der Blick in die Glaskugel, wird es der neue Therapiestandard sein? Muss ich jetzt einem Patienten die Doublette aus Abi und Olaparib geben?
Ja, du kannst es. Ob man es muss, ist eine andere Frage. Zugelassen ist diese Therapie jetzt in der ersten Linie MCRPC nach, also die noch keine Therapie hatten, wenn man sich jetzt auf die Studienbedingungen beruft, dürften die ganz rein formal auch noch nichts anderes gehabt haben. Aber jetzt lassen wir das mal beiseite, wollen uns nicht über die Details sprechen. Die Studie war erfolgreich, der primäre Endpunkt, das radiografische progressionsfreie Überleben, wurde erreicht und die Zulassung wurde erteilt. Was es für die Studie noch nicht gibt, ist ein signifikantes Gesamtüberleben. Da ist der Trend, dass es in die richtige Richtung geht, mehr aber noch nicht. Das ist noch weit davon entfernt. Vielleicht ist es das auch am Ende des Tages nicht, das Gesamtüberleben. Aber es geht in die Richtung. Und was wir halt wissen, ist, dass diese Therapie eine relativ hohe Quote von 15% hat von Grad 3, 4 Anämien. Das sind also die Patienten, die eine Transfusion benötigen. Jetzt kannst du mal überlegen, du hast auch sehr viele Patienten mit Abiraterone als Monotherapie behandelt. Wie viele davon musstest du transfundieren? Wahrscheinlich fast keinen. Ja, und in dem Setting. Und jetzt musst du es dann bei jedem fünften, sechsten machen. Und das ist die Frage, ob das, ob der Vorteil des PFS, den wir aktuell haben, der vielleicht Vorteil des OS, ob der das rechtfertigt, dass man die Patienten so breit mit der Gießkanne mit Olaparib therapiert oder ob man vielleicht doch nach Biomarkern guckt. Die Leute, die Biomarkerveränderung hatten in der PROPEL-Studie, das war die Studie, die zu der Zulassung jetzt geführt hat, die haben einen Wahnsinnsvorteil gehabt für das PFS. In einer anderen Studie, die noch raussteht von der Zulassung her, das ist die Magnitude-Studie, da erhalten Patienten, also in der Studie waren nur Patienten eingeschlossen, die Genveränderungen hatten, also BRCA1, 2 und Co. Aber auch noch viele andere, FANCA, PALP-B2, CHECK2 und wie sie alle heißen. Und nur die wurden eingeschlossen, auch die haben einen Wahnsinnsvorteil für, wenn sie bestimmte Veränderungen haben, haben aber ein noch höheres Risiko für Transfusionen von knapp 30%. Und da muss man sich halt fragen, ob das dann sinnvoll ist, in die sehr intensive Therapie zu gehen mit Toxizitäten für ausgewählte Patienten. Oder ob ich sage, ich gehe in die Breite und gebe es allen und nehme viel Toxizität Leute in Kauf, die sie vielleicht gar nicht brauchen.
Also ich sehe schon, hier kann die Glaskugel noch nicht so viel hergeben. Da sind wir gerade am Anfang auch eines Erfahrungsberichtes. Aber was man vielleicht in dem Setting auch nochmal besprechen kann, also klar, PARP-Inhibitoren, welche Rolle werden sie finden? Das ist so, glaube ich, das Kapitel. Aber wie sieht es denn eigentlich hier aus? Da hast du ja auch ganz schön viel Erfahrung, zum Beispiel mit den PSMA-gerichteten Therapien. Ja, das war ja bislang immer noch so gefühlt. Ja, kann man auch machen. Inzwischen haben wir randomisierte Daten gegen Chemotherapie. Also ist das vielleicht auch nochmal ein Blick in die Kugel wert? Wo wird das seinen Stellenwert finden? Oder geht es mehr in die Richtung, was du eben gesagt hast? Wir finden die PSMA-Therapie demnächst nur noch beim Hormonsensitiven, weil sie da viel besser ist.
Ja, das wissen wir noch nicht. Was wir wissen ist, dass die Vision-Studie positiv war und also in ein paar Wochen ist spätestens die Zulassung zu erwarten, von der Lutetium-PSMA-Therapie beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom nach Vorbehandlung mit einem modernen Hormontherapeutikum, also ABI, ENSA und Co. und Chemotherapie. Soweit ich weiß, wird das Label sein. Es wird noch eine weitere Studie geben, die es ein bisschen nach vorne zieht, also direkt nach Hormontherapie vor Chemotherapie. Also im Prinzip so die PREVAIL und die KUGRA 302-Studie für die PSMA-Therapie macht man quasi noch, ne? Und dann muss man schauen. Aber was ich für noch viel wichtiger finden würde, und ich glaube, da wird auch dran geforscht, ist, dass man einen Alpha-Strahler findet, der viel effektiver ist auf die einzelne Krebszelle als der Beta-Strahler, den wir aktuell verwenden, der aber gleichzeitig nicht so auf die kritischen Organe geht, die man nicht treffen will. Also auf die Tränendrüsen, die Speicheldrüsen, den Zwölffingerdarm. Und dann entsprechend keine irreversible Mundtrockenheit mehr auslöst, bei gleichzeitig unheimlich guter Effektivität. Und da ist man gerade dran, dass man einen Tracer findet, die in dem Bereich noch was bringen. Also ich glaube, bei der Radioligandentherapie ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Ah ja, guck mal, also auch das ein schöner Blick in die Glaskugel, finde ich sehr gut, dieses Statement. Ich persönlich kenne mich zu wenig aus und ich weiß aber, dass du und ihr in Münster da immer sehr viel gemacht habt. Deswegen bist du auch genau der Richtige, der hier diesen Ausblick wagen darf. Jetzt sag mir nochmal einmal zum Schluss, Martin. Ja, es ist vielleicht klingt ein bisschen naiv die Frage, aber sag mal, wo in Gottes Namen bleiben beim Prostatakarzinom die TKIs und die Immuntherapie? Das sind ja eigentlich Wirkstoffe oder Therapiekonzepte, die bei den anderen uro-onkologischen Entitäten mehr oder weniger gut wirken. Gerade bei Niere, das ist Wahnsinn, wie sich das dort etabliert hat. Und ich finde es genauso Wahnsinn, wie wenig man davon beim Prostatakarzinom hört und wie wenig anscheinend da auch funktioniert. Oder wagst du da nochmal einen abschließenden Ausblick, was sich da so tun wird.
Und ganz kurz auch hier ein kurzer Rückblick in unsere gemeinsame Zeit hier in Münster. Ich glaube, die Studie hieß Sun 1180. Ich kann mich irren, aber ich glaube, so hieß sie. Da hat man so in den Lip getestet. Beim Prostatakarzinom, beim MCRPC hat nichts gebracht. Dann haben wir, ich glaube, das haben wir auch noch zusammen gemacht, bin nicht mehr ganz sicher, die Comet 1-Studie.
Cabozantinib,
auch die, sag mal, die war nicht so gut gemacht, die Studie. Das PFS war noch gerade gut, das OS nicht. Es gibt jetzt noch eine weitere Studie, die heißt Contact 02. Die testet nochmal das Cabozantinib in Kombination mit Atezolizumab bei Patienten, die schon vorbehandelt sind mit Abi und Doze oder Enza und Doze und kriegen das noch nicht gegebene Abi oder Enza versus eben diese Kombination aus Cabozantinib und dem Immuntherapeutikum Atezolizumab. Da versucht man dann zwei Dinge zu kombinieren, nämlich, dass der TKI doch noch ans Wirken kommt, mit einer besseren Dosierung, also mit 40 Milligramm statt mit 60. Man hofft, dass es dann besser verträglich ist. Das war das damalige Problem, dass man den Leuten 60 gegeben hat wahrscheinlich. Und gleichzeitig versucht man, die Immuntherapie ins Laufen zu kriegen. Teil 2 seiner Frage. Immuntherapie ist ganz schwierig. Das Prostatakarzinom ist so ein kalter Tumor, der wenig immunogen ist. Und man braucht offensichtlich mehr Grundentzündung irgendwie im Körper, damit Immuntherapie greifen kann. Das ist beim Nierenzellkarzinom, beim Blasenkarzinom gegeben, bei Prostata nicht. Das heißt, da braucht man irgendwie einen Partner. Man versucht also Chemotherapie zu nehmen, also meinetwegen Docetaxel plus minus Nivolumab, die CheckMate 7DX-Studie. Man versucht, Pembrolizumab zu nehmen und das mit Olaparib zu kombinieren. Man versucht Pembrolizumab und kombiniert das mit Chemotherapie, mit Enzalutamid. Versucht also mit Add-ons doch irgendwie die Hitze anzumachen im Tumor, damit die Immuntherapie doch ans Greifen kommt. Und bislang ist es mit noch nichts gelungen. Man versucht es mit Vakzinen, mit mRNA-Impfstoffen. BioNTech ist da unterwegs, CureVac ist da unterwegs, ne, mit den mRNA-Impfstoffen. Noch ist das nicht so gut, dass es, glaube ich, tragfähig ist, aber man versucht es und irgendwann kriegt man es vielleicht hin. Noch ist es sehr schwer.
Martin, das ist ein wunderbarer Schlusssatz gewesen. Irgendwann kriegt man es vielleicht hin. Wir blicken zurück auf eine spannende Zeit der letzten Jahre. Die haben wir jetzt zufällig auch sogar gemeinsam in Münster verbracht. Und ich glaube, für uns alle in der Community, Urologinnen und Urologen, ist es sehr spannend. Aber ich habe dich so verstanden, wir müssen uns einstellen auf mehr individuell gerichtete Therapien, also auch individualisiertere Konzepte. Und alles, was du so gesagt hast zu den aktuellen Wirkstoffen und zu neuen Wirkstoffprinzipien am Horizont, ist total super interessant gewesen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir heute diesen Podcast hier machen, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du das so schön dargestellt hast. Und Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hören Sie auch gerne in die drei anderen Folgen dieser Miniserie zum Prostatakarzinom hinein, alle hier zu finden auf UroTube oder in den gängigen Portalen. Und damit, lieber Martin, Ihnen allen nochmal vielen Dank und dir, lieber Martin, vielen Dank und herzliche Grüße nach Münster.
Danke, Christian. Grüße zurück. Grüße an alle.
Dankeschön.
Urologisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.